Hallo, herzlich willkommen zu unserem Seelengrund-Podcast Voller Leben, der Podcast für Perspektiven ohne Grenzen. Wir sind
Karin
und Peter
und wir glauben, dass jeder von uns zu einem Leben in Fülle berufen ist. Diese Fülle ist in der Tiefe unserer Seele angelegt. Die Reise und die Entfaltung dieser unserer eigenen Seelengröße beginnt jetzt.
Der Titel unserer heutigen Episode lautet Den Jesus-Code knacken, von Jesus leben lernen.
Was hat Jesus, ein Mann, der vor 2000 Jahren im heutigen Israel gelebt hat, mit uns zu tun? Eine noch provokantere Frage könnte sein, was hilft es mir, dass Gott Mensch wurde vor 2000 Jahren und dass dieser Supermensch Jesus Menschen heilen, den Sturm beruhigen, über Wasser laufen konnte, dass er machtvoll wirken konnte. In religiöser Weise kann man ihn sicher um Hilfe bitten, sich von ihm Gnade und Rettung erhoffen. Doch wir haben uns gefragt, ob es wirklich das ist, was dieser Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben, das Leben in Fülle. Seit langer Zeit schon sind der Peter und ich auf der Suche, wie Jesus das denn gemeint hat oder gemeint haben könnte. Und vor uns haben sich schon viele andere Generationen damit beschäftigt. Peter und ich sind für uns zu dieser Erkenntnis gekommen, dass man die Evangelien, also die Erzählungen über Jesus, wie einen Code lesen könnte. Wie eine Botschaft, die man knacken muss, um Jesus auf eine ganz neue Weise zu verstehen, zu einer anderen Sichtweise zu gelangen. Wie Jesus dieses Leben in Fülle schenken möchte, dass man Jesus sozusagen rational verstehen kann. Peter, du hast darüber sehr viel recherchiert und ich bin jetzt schon neugierig auf deine Erkenntnisse.
Ja, ich bin ja angetrieben von dieser Erkenntnis, dass, also mir ist das irgendwann klar geworden, dass Jesus als einzelner Mensch die Welt mehr verändert hat als jeder andere Mensch, den es bisher gab. Und diese Wirkmacht, die er hatte, hat also eigentlich niemand erreicht. Keine andere Religion, obwohl die natürlich auch sehr wirkmächtig sind und waren, aber keine hat die Welt mehr geprägt als das Christentum. Und auch kein weltlicher Führer, niemand, also kein Alexander der Große oder sonst jemand, auch kein Wissenschaftler, also nicht einmal Isaac Newton oder auch kein Erfinder wie der Gutenberg, der den Buchdruck erfunden hat. Niemand hat die Welt stärker geprägt als Jesus Christus. Und jetzt kann man sagen, also mich hat das zumindest immer geprägt, dass man sagt, Jesus ist ja unerreichbar, ist ja Gottes Sohn. Aber das glauben zumindest ja nur die Christen. Und auch für uns Christen hat Jesus ja auch diesen menschlichen Anteil. Und es war letztlich auch aus meiner Perspektive dieser menschliche Anteil, der diese Wirkung erzeugt hat. Und welche Handlungen hat er denn da gesetzt? Was macht denn Jesus besonders aus? Und wie du gesagt hast, diese DNA oder diesen Programmcode zu verstehen, das hat mich sehr gereizt. Und ich habe einerseits, muss man dabei aus meiner Sicht auf die Inhalte schauen, also einfach das, was er da gesagt hat. Und aus meiner Sicht, wir sind uns da ja einig, die waren revolutionär. Er hat ja von bedingungsloser Liebe gesprochen, von Gleichheit, vom unbedingten Wert des Menschen. Und davon können wir alle lernen, was richtig und falsch ist, keine Frage. Und es hat auch aus meiner Sicht mehrere Lehrer gegeben, die in ähnliche Richtungen gesprochen haben. Aber für mich reichen die Inhalte nicht aus, um eben wirklich zu verstehen, was Jesus ausgemacht hat, diese Wirkmacht. Und diese Frage hat mich also angetrieben. Und ich habe die Hypothese dazu, wenn wir uns diese Wirkmacht, das Leben anschauen wollen, dann müssen wir uns seine Handlungen betrachten. Und ich habe mir dann gedacht, am besten könnte ich das machen, indem ich mir einfach einmal die vier Evangelien ansehe. Und wenn man sich anschaut, das sind ungefähr also mehr als 4000 einzelne Verse. Und aus diesen Versen habe ich jetzt Handlungskriterien für mich rausgewählt, denen er immer wieder folgt. und habe jeden einzelnen Vers nach diesen Kategorien eingeordnet, was er also wirklich und konkret gemacht hat. Weil Jesus hat ja selber gesagt, der Charakter eines Menschen zeigt sich nicht an dem, was er sagt, sondern an seinen Taten. Und das habe ich also getan und seine Taten versucht, ein Stück weit messbar zu machen auf diese Weise, diese Verhaltensmuster zu klassifizieren und letztlich dann auch nach der Häufigkeit eine relative Gewichtung zueinander zu finden. Also es hat damit also die Möglichkeit gegeben, ein Stück weit objektiv zu verstehen, was Jesus wirklich getan hat und so seinen Code quasi ein Stück weit zu knacken. Ich glaube, wenn ich diesen Code verstehe, dann habe ich ja eigentlich einen Schlüssel zu einem vollwertigen, selbstbestimmten Leben, wie du das auch in der Einleitung gesagt hast.
Zu einem Leben in Fülle.
Zu einem Leben in Fülle. Und das ist für mich, also diese Lebendigkeit und letztlich auch diese Selbstwirksamkeit, die da dahinter steht, das ist das eigentlich, wozu mich mein eigenes Leben am meisten drängt. Also das rauszufinden, ist eigentlich das, was mich am meisten bewegt. Also in dem Sinne, welche Dinge von diesen 4000 Versen, was hat er denn da wirklich gemacht? Welche Muster konnte ich da rauslesen? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ich habe nur die 4 wichtigsten rausgenommen. Und das Wichtigste, was er gemacht hat, er hat sich gezeigt. Was meine ich damit? Er hat sich gezeigt, meine ich, er bringt sich ein. Er hält sich nicht zurück. Er hat keinen Genierer, seine Kraft zu zeigen. Er hat keinen Genierer, wie er ist, seine Berufung zu zeigen. Und das hat er mit Abstand am meisten gemacht. Also er hat gepredigt, zum Beispiel, also ein typisches Beispiel dafür wäre ja die Bergpredigt, wo er seine Inhalte von Liebe, Demut, Vertrauen und dem Leben nach Gottes Willen einfach auf den Punkt gebracht hat. Es ist ein Beispiel von eben, man kann sagen, fast Tausenden oder Hunderten von Beispielen, wo er einfach sich gezeigt hat.
Also du meinst damit, das, wovon er überzeugt war, das, was wirklich aus seinem Innersten gekommen ist, das hat er mitgeteilt. Er hat praktisch dann nicht hinter dem Berg gehalten oder hat keine Masken aufgesetzt.
Genau.
Also könnte man das wahrscheinlich so verstehen, Jesus war also durchsichtig. Also er war jetzt, er hat sich selber gezeigt, wie er ist.
Genau. Das, woran er geglaubt hat, er hat gesagt, eine unglaubliche Konsequenz darin gezeigt. Also das ist aus meiner Sicht das wichtigste Muster, das sich durchgezogen hat.
Wozu auch ja sehr viel Mut gehört. Mhm. Und Jesus ist ja auf sehr viel Widerstand gestoßen und gerade sehr viel Widerstand auch im religiösen System, im politischen System. Es hat ihm dann das Leben gekostet, auch diese Treue zu sich selbst.
Bedingungslos authentisch, würde ich sagen. Also einfach in der besten Weise authentisch. Sehr, also aus meiner Sicht sehr inspirierend. Und weil, also ich selber stelle das ja bei mir fest, allein auch jetzt gewisse Inhalte, also zu sich zu stehen, wer ich bin und mich einzubringen in der Öffentlichkeit da und dort, wie schwer mir das gefallen ist und da und dort noch immer fällt. Und er hat das in einer ganz massiven Konsequenz durchgesetzt oder gemacht. Und das eben zu einem großen Teil. Das ist das, was er am meisten gemacht hat. Also 40% von den Taten, ungefähr 40% von den Taten, die ich da finden konnte, hat er genau das getan. Genau, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, er hat das, was er auch sehr häufig getan hat, er hat sich eingemischt bei den Menschen, er hat angeleitet, er hat den Menschen gesagt, er hat sie aufgefordert, er hat ihnen geraten. Er hat angewiesen oder er hat sie auch geführt. Also im Sinne zum Beispiel, dass er gesagt, er hat da den Philippus getroffen in Johannes 1, 43 und sagt ihm einfach, folge mir nach zum Beispiel. Oder fürchtet euch nicht, kehrt um, geh hin und sündige nicht mehr und so weiter. Also zum Beispiel zur Ehebrecherin hat er das gesagt. Also er hat nicht nur selber gesagt, woran er glaubt, sondern er hat sich auch bei den anderen Menschen eingemischt, im Sinne, er hat sich gezeigt und zur Zugehörigkeit sich bekannt und es war ihm nicht egal, sondern er hat sein Wissen auch direkt durch Intervention bei anderen eingebracht. Ist auch interessant, weil wir haben ja oft das Muster, also ich selber kenne das zur Genüge, dass man, das sage ich jetzt nicht, ich will den anderen nicht irritieren und ich will mich da nicht aufdrängen und so. Aber er hat das ganz radikal gemacht.
Ja, ich denke jetzt auch an diese Stelle, das fällt mir jetzt gerade ein, der am Teich von Bethesda, wo dieser Gelähmte liegt und Jesus geht da vorbei und geht einfach kommt eigentlich wie für ihn und geht auf ihn zu und sagt dem Gelähmten, der schon 40 Jahre da gelähmt liegt, steh auf.
Genau.
Ja, er hätte doch vorbeigehen können und sich denken, es geht mich ja nichts an.
Ja, genau. Also das war das Zweite und das war ungefähr, sage ich jetzt einmal, 20% von dem, was er gemacht hat, war auch das. Er hat da sich eingemischt. Und das Dritte, was er auch gemacht hat, und das war für mich fast die überraschendste Erkenntnis, er hat, ich sage jetzt einmal ein bisschen flapsig, er hat Streit gesucht. Er hat konfrontiert. Also er hat hinterfragt, er hat herausgefordert, er war wirklich auch bereit zur Konfrontation. Und also das beste Beispiel, wo man sich das vorstellen kann, war ja, also für mich das Anschaulichste war die Tempelreinigung. Also das war ja in der Vorbereitung zum Paschafest, bevor er dann ja eigentlich auch zum Tod verurteilt worden ist, aber der hat da in einer Radikalität da diesen Tempel, die Leute da herausgefordert und angeklagt und war ja richtig wütend. Und das hat sich durchgezogen. Er hat die Pharisäer bei jeder Gelegenheit, hat er ihnen vor Augen geführt, wo sie aus seiner Sicht falsch liegen. Und er hat die da richtig in Wut versetzt und im Widerstand. Also er hat seinen Tod und seine Verurteilung geradezu herausgefordert, könnte man sagen. Aber das hat er gemacht, einfach konsequent. Also finde ich sehr beeindruckend als Erkenntnis. Und das war auch ungefähr ein Fünftel, also ein guter Teil seiner Dauer.
Also er hat sich nicht gescheut, wirklich zu konfrontieren und
bei jeder Gelegenheit
auch aufzurütteln und aufzuzeigen, wo haben Menschen den falschen Weg eingeschlagen, wo hat ein System, weil seine Kritik richtet sich primär wirklich an Systeme, wo hat das System einen Weg eingeschlagen, der den Menschen das Leben nimmt?
Ja. Also das ist schon sehr, sehr fast erschütternd teilweise, diese Radikalität. Und also noch eine Sache, die er auch, also die sich durchgezogen hat, er hat einfach bei jeder Gelegenheit einfach auch geantwortet auf die Gelegenheit. Das heißt, er ist eingestiegen, er hat Verantwortung für die Situation übernommen. So wie du gerade gesagt hast, mit den Bethesda-Erkrankten spontan quasi ist er eingestiegen auf das Thema und hat ihn da geheilt. Und er hat also einfach er hat in jeder Situation geantwortet auf das, was das Leben vorbeigebracht hat, was auch diese Gelegenheiten, er hat Gelegenheiten ergriffen, konsequent. Und also das ist ja, ich meine, das sind jetzt die vier wichtigsten Punkte, die ich da rauslesen konnte, aber das sind alles Daten, die darauf hinweisen, dass er mitten im Leben stand. Und da schließt sich ja der Kreis zu unserem Grundauftrag, dass er also Gestalter seines Lebens war. Man kann auch sagen, dass er Ursache war, und das ist ja frei nach Meister Eckhart, in dem wir immer wieder zitieren, dass also er war Ursache und nicht Wirkung. Er hat in jeder Facette seines Lebens Verantwortung übernommen und sich eingebracht. Und das entspricht ganz stark auch den Grunderkenntnissen der heutigen Psychologie, wo man sagt, es geht um Selbstwirksamkeit. Und das hat er ganz konsequent gelebt, Ursache sein und Gestalt aus sich selbst heraus in seiner Authentizität. Und er bekannte sich in diesem, zu dieser Zugehörigkeit. Er war da mittendrin, tritt für sich und andere ein. Und das ist aus meiner Sicht eine wundervolle Ableitung jetzt im Sinne dieser Frage, was sind die Taten, was haben die Taten Jesu uns gezeigt?
Was haben die Taten uns gezeigt? Ich denke jetzt die ganze Zeit schon an das Johannesevangelium, wo Jesus immer wieder sagt, ich bin. Ja, auf der einen Seite ist dieses Ich bin immer die Anspielung auf diese göttliche Dimension, ich bin der, ich bin da. Und trotzdem zeigt sich in Jesus, was bedeutet es, ein Ich-Bin-Leben zu führen. Also ganz ich selbst sein. Ganz ich selbst sein in, ja, wie? Ja, diese Frage, glaube ich, haben wir uns dann auch gestellt. wir haben jetzt die Taten, ja, wo wir sagen, Taten, die uns herausfordern, wo Jesus sozusagen wie ein Lehrbeispiel ist für uns. Ja, so wie Jesus gelebt hat, Jesus war 100% Mensch. Das heißt, sein Leben soll uns als Beispiel dienen und uns zeigen, ja, ihr könnt das auch. Aber wie geht das? Ja, du hast gesagt in der Einleitung, niemand hat so gelebt wie Jesus. Ja, wir werden wahrscheinlich auch nie an ihn herankommen, weil er ja auch 100% dieses Ich-Bin-Leben gelebt hat. Wir sind auf dem Weg dazu. Und trotzdem, und das war dann so meine Forschung ist in diese Richtung gegangen, ja, wo nimmt der Mensch denn diese Macht her? Und wo befindet sich die Quelle für dieses Wirken, wo du dann sagst, ich zeige mich ganz, wie ich bin, ich bringe mich ein, ich habe Mut auch zur Konfrontation. Und das schreit für mich nach einem, okay, wie geht das? Wo ist die Quelle? Ich allein, ich kenne mich auch sehr gut, ich bin eigentlich zu schwach dafür. Und ich habe dann so für mich einfach auch so durchgeschaut durch die Evangelien. Und für mich ist so der erste Punkt, wo beginnt dieses Leben, das uns in den Evangelien gezeigt wird. Und es beginnt mit der Taufe. Es beginnt mit der Taufe im Jordan. Außer den Matthäus gibt es ja eigentlich keine Kindheitsgeschichten, ja, von Jesus. Und Lukas auch, aber das Markus-Evangelium zum Beispiel, das älteste Evangelium, beginnt mit der Taufe.
Wofür steht die Taufe?
Die Taufe steht
in dem Zusammenhang.
Ich habe diesen Gedanken sehr schön gefunden. Diese Symbolik auch, Jesus taucht in das Wasser ein und der Himmel zerreißt. Und Jesus macht in dieser Situation eine Begegnung, wir könnten wahrscheinlich sagen, mit seinem Urgrund, mit seinem Seelengrund. Er nennt diesen Grund auch den Vater. Und mich hat das auch so an, wir haben zuerst schon von Meister Eckhart gesprochen, wo Meister Eckhart sagt, wenn man nur einmal einen winzig kleinen Blick in diesen Seelengrund werfen könnte, das würde alles sprengen. Also das ist so wunderbar und so mächtig, dass unser ganzes Leben anders sein würde. Und ich glaube, dass Jesus diesen Blick getan hat. Er hat wahrscheinlich einen ganz intensiven Blick in diese göttliche Dimension gemacht, in diesen Seelengrund. Und in dem Moment beginnt sein Leben einfach wirkmächtig zu sein. Er beginnt sein Wirken und nichts ist mehr da, einfach so, wie es vorher war.
Nach der Taufe, hilf mir noch einmal, nach der Taufe hat er mit seinem Wirken begonnen eigentlich. Genau. Ne? Genau. Er ist dann in die Wüste gegangen.
Genau, vorher ist eigentlich kaum was berichtet von ihm. Es gibt apokryphe Texte, die auch so Wundererzählungen erzählen über ihn schon als Kind, aber das ist eigentlich nicht historisch belegt, sondern also sein Wirken, so wie es die Evangelien berichten, beginnt wirklich erst mit der Taufe. Und ganz spannend, also der erste, dieses, auch was erfährt Jesus da? Er erfährt, er ist der geliebte Sohn Gottes. Also ich glaube, er erfährt dieses, wer bin ich? Wer bin ich in meiner Tiefe? Was macht mein Leben aus?
Das heißt, er gibt seinem Leben das richtige Fundament. Ja. Er steigt ein, er hat einen Rahmen, von dem wir ausgehen, dass diese Basis ist, um in seine Kraft kommen zu können. Ist das?
Ich würde es schon sagen. Mhm. Ja. Also auch, ich glaube, dass das auch für uns, und das ist etwas, wo wir uns auch ausstrecken können. Mhm. Nach diesem Seelengrund. Weil wir haben ja auch diese Annahme und diese Überzeugung, dass dieser Seelengrund in jedem, dass der sozusagen als Tiefe in jedem Leben da ist. Jeder von uns hat sozusagen Beziehung zu seinem Vater, er bezeichnet ihn als Abba oder als Abun im Aramäischen. Also ein liebender Urgrund, der meine ganze Existenz trägt und durchdringt und hält.
Okay, aber diese Frage ist ja, also das Aufnehmen durch die Taufe in diesen Rahmen, der uns hält und wo die Basis da ist, das verstehe ich. Aber es ist ja noch, also es gibt ja 2 Milliarden getaufte Christen und auch andere Menschen, die in ihrer Religion sich auf etwas einlassen, was ich aus meiner Sicht vergleichbar sehen würde. Aber es ist ja noch einmal eine andere Geschichte, sich dann auf diese Annahme, dass wir auf einem festen oder mit einem oder aus einem Seelengrund aufbauen unser Leben und da diese Tiefe vorhanden ist, von der wir immer wieder sprechen. Das ist ja noch einmal ein Schritt weiter, oder? Aus meiner Sicht.
Dass man sein Leben
drauf aufbaut. Ich bin getauft und zusätzlich
gehe ich
von diesem Seelengrund aus, der dieses
Taufe ist,
aufmacht.
Die Taufe ist in dem, dieser Akt, den Jesus da gesetzt hat. Mhm. Ja, also wo er sagt, ja, er macht einen Schritt in diese Taufe hinein, aber das wird halt in der Bibel mit dieser Begegnung verknüpft, mit dem der Himmel zerreißt. Mhm. Und ich glaube, der Anfang ist diese Erkenntnis, diese Begegnung, eine Begegnung mit diesem großen Geheimnis. Mhm. Und die verändert etwas. Mhm. Ja, und die ist aber ein Anfang. Ja, viele Menschen haben vielleicht schon eine Begegnung gehabt. Und ich glaube, dann braucht es ein ganzes Leben, um sich auch in diese Beziehung zu begeben. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, ist er hat diese Begegnung und dann geht es in die Wüste. Mhm. Und das ist für mich das zweite Element, das es unbedingt braucht, um, wie du dann gesagt hast, ja, um so wirkmächtig zu werden. Die Wüste ist eine Zeit der Reinigung. Die Wüste ist eine Zeit, in der man sich mit sich selber auseinandersetzt. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich mit dieser Kraft in mir, mit diesem Urgrund, folgt der mir oder lerne ich ihm zu folgen? Also es geht sehr um dieses, lerne ich den Gehorsam diesem Urgrund gegenüber oder geht es mir doch nur um mich selbst? Mhm. Und da kommen wir schon ans Eingemachte.
Aber ist das, korrigiere mich, aber für mich wäre das dieser Zugang, wenn ich dann jetzt wieder aus zum Beispiel der Tradition von Meister Eckhart sehe, dann geht es darum, diese Ego-Anhaftungen im weitesten Sinne abzubauen oder loszuwerden. Und diese Wüste steht für eigentlich einen dauerhaften Prozess im Leben, weil wir sind eigentlich mit einem Bein ja immer in der Wüste und mit einem anderen Bein immer im Leben und in dem Ausleben von dem, wozu wir in der Lage sind, oder?
Stimmt. Ja? Auch in der biblischen, im biblischen Text ist Jesus ja 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste, die gleiche Zeit, in der das Volk Israel auch durch die Wüste gegangen ist. Und 40 als Symbolzahl meint aber das ganze Leben lang. Ja, also auch für Jesus, dass auch das er wahrscheinlich ein Leben lang mit dem gerungen hat.
Aber mich interessiert jetzt, was meinst du genau oder was würdest du sagen? Mich würde es interessieren, deine Meinung. Was sind diese Anhaftungen oder dieses Ego genau? Kannst du das sagen?
Also für mich ist ein Punkt sicher der, dass ich dann diese Kraft oder das Göttliche für mich nützen möchte. Zum Beispiel geht es mir immer dann um meine Anerkennung. Ich möchte wichtig sein. Ich möchte anerkannt werden. Oder ich möchte zu Reichtum gelangen. Mhm. Oder ich projiziere etwas auf andere. Also da alles, was sozusagen dieses Ich-Bin-Leben doch überlagert, wo es mir dann im Letzten wieder nur um mich selber geht.
Okay,
damit etwas anfangen kannst, weil ich glaube, es gibt zwei Arten, für sich selber zu leben oder aus seinem Inneren heraus zu leben. Das eine ist eine egoistische Weise, dass es mir immer nur geht, dass ich vielleicht jetzt anerkannt bin, dass ich zu Reichtum gelange. Also dieses Ich. Mhm. Und das andere ist, was ich schon ein bisschen anklingen habe lassen, ich folge diesem Größeren in mir. Mhm. Und das ist eine andere Weise. Das ist eine Weise auch des Gehorsams und der Demut.
Ich meine, ich finde das deswegen interessant, weil ich verknüpfe mit Ego immer dieses bewusste, egoistische und das Böse an uns Menschen. Und ich habe für mich selber das Gefühl, dass das den Teil, den ich gut verstehen kann oder der bei mir, wo ich was dann wirklich ändern kann, nur teilweise abholt. Denn der Großteil von den Dingen, wo ich aus meiner Sicht nicht ins Ziel treffe, ist komplett unbewusst bei mir. Und das ist das, was wir auch immer wieder von Schatten gesprochen haben. Das sind eben diese, wo ich dann Projektionen habe, wo ich Werturteile in mir unbewusst trage, wo ich alte Gefühle, die mich einschränken, mit mir herumtrage. Deswegen ist für mich dieses Ego-Abbauen das Komplexeste und Schwierigste, aber leider auch das, was es unbedingt braucht. Also, weil das ist eine Mischung aus Reflexion im Verstand und auch eine Arbeit an den Gefühlen, vor allem an den alten Gefühlen, die wir alle mit uns mitschleppen. Um es konkreter zu sagen, das würde ich für mich denken. Und das ist ein riesiges eigenes Kapitel, wo ich dir hundertprozentig recht gebe. Aber das ist eine echte Lebensaufgabe, dieses Ego abzubauen. Aber jeder Schritt, wo ich auch nur ein bisschen, wenn man das so sagen kann, von diesem Ego abbaue, desto mehr kann ich in das Leben reinsteigen. Das ist das zumindest, was meine Überzeugung ist und auch ein gutes Stück auch Erfahrung.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Dieses Ego abbauen klingt vielleicht jetzt mühsam. Ich denke jetzt auch an diese Geschichte der Israeliten, die aus Ägypten befreit wurden. Und eine Auslegungstradition sagt einfach auch, jeder Mensch ist in Ägypten geboren. Mhm. Ja, also das ist ja so, das gehört zu unserem Leben. Wir sind hier geboren und das ist unsere Aufgabe. Und das Ziel ist, Leben, immer mehr zum Leben zu kommen. Und genauso wie du das erlebt hast oder erlebst und ich es auch erleben darf, dort, wo mir wieder etwas bewusst wird, wo eben ich ein Stück weit etwas hinter mir lassen darf, an einer Projektion oder einem alten Gefühl, etwas heil wird auch. Wie wenn etwas mehr zum Leben kommt. Mhm. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung.
Mhm. Ja, das ist auch ein eigenes Thema, über das ich gerne spreche und über das ich viel können wir eigene Episoden dazu machen. Aber diese Früchte, ich glaube, wir haben auch schon einmal darüber gesprochen, was ist die Frucht von dem? Was heißt das,
im Leben zu sein? Die Frucht siehst du bei Jesus.
Genau, und da sieht man wieder die Tat.
Die Frucht ist einfach sein, dass man wirklich authentisch sein konnte, dass er sich einbringen konnte, dass er das Leben auch voll leben konnte. Ich glaube, er war ein Mensch, der ganz intensiv gelebt hat und immer, und das ist für mich so der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, immer in dieser Verbindung mit diesem Urgrund. Mhm. Also ich sehe ihn oft, wenn ich so durch die Evangelien gehe, so als diesen Betenden und auch in Konfliktsituationen, wo er immer wieder sich diesen Rückhalt sucht, in seinem Vater, in diesem Abba-Vater.
In dieser Quelle.
In dieser Quelle.
Derer wir alle habhaft oder wir Anteile haben.
Wo wir alle sozusagen Zugriff haben.
Ja.
Und da diesen Schatz zu heben und da das zu lernen. Ich glaube, es ist auch ein Lernweg, immer wieder auf das zurückzukommen. Ich habe jetzt so ein schönes Bild gehört in einem Vortrag über die Tiefenströmung. Es ist für mich so ein Bild für diesen Urgrund, dass das Leben wie das Meer ist und oben sind die Wellen und da bewegt sich sehr viel und da werden wir oft hin und her geworfen. Aber in jedem Leben gibt es wie im Meer diese Tiefströmung. Wenn ich da hinuntertauche, da ist eine ganz eine andere Kraft da. Da bin ich getragen, da ist es ruhig. Und das ist etwas, was ich bei Jesus sehe, wo ich sage, das ist so ein bisschen auch, wir haben gesagt, wir knacken den Jesus-Code in diesen vier Aktionen, in diesen vier Weisen, wie Jesus Taten setzt und in diesen drei Weisen, wie er dies einfach auch ein bisschen zeigen, wo nimmt er seine Kraft her, wie geht das?
Das ist volles Leben.
Das ist volles Leben.
Das ist volles Leben. Ich habe da eine, ich weiß nicht, ob das in einer Netflix-Serie von Suits, wie der Harvey sagt, wir sind hier zu Mike, wir wollen 100% leben, ganz voll. Und das ist aus meiner Sicht, das ist der Weg, den wir heute beschrieben haben. Das ist der Weg, wie wir wirklich zu diesen 100% kommen. Und dieses Tun, wie das Jesus gezeigt hat, ich glaube, dass das eine sich selbst aufschaukelnde Geschichte ist. Wenn ich meine Anhaftung an das vom Ego ein Stück weit abbauen kann, kann ich mehr ins Leben einsteigen. Wenn ich mehr in das Leben einsteigen kann, habe ich mehr Kraft, mich wieder diesen Anhaftungen zu widmen, um dann wieder mehr Kraft und besser in die Tat steigen zu können. Also das ist eine Spirale nach oben aus meiner Sicht, zwischen mit sich selbst beschäftigen und der Tat im Außen.
Und sich seiner Quelle zuzuwenden. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das der Motor ganz einfach ist, aus diesem tiefen Leben, aus dem man schöpfen kann. Mhm. Und Jesus ist uns insofern ein Beispiel. Und wenn wir ihn so sehen, ist er für uns wirklich ein Beispiel der Nachahmung. Also ich kann ihn nachahmen, ich werde jetzt nicht Jesus werden, aber er zeigt mir in seinem Leben, wie geht das Leben in Fülle. Mhm. Also auch, ich kann das jetzt auch so anders lesen, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Genau. Das nochmal kurz zusammenzufassen, damit wir das nochmal haben, er zeigt sich mit aller Konsequenz ganz authentisch, bringt sich ein, er leitet an, mischt sich ein, er konfrontiert und er übernimmt volle Verantwortung. Er ist also mitten im Leben.
Weil er weiß, wer er ist. Dass er geliebter Sohn des Vaters ist.
Und aus der Quelle
schöpft. Und weil er aus dieser Quelle schöpfen kann.
Ich glaube, das hat es auf den Punkt gebracht, Karin.
Ich finde auch, Peter.
Da bleiben wir so.
Dankeschön.
Danke, Karin. Danke den Zuhörern und Zuhörerinnen. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.